Ja, auch im Kanton Bern sind die Uhren umgestellt worden. Ich hatte mal einen Dienst vor vielen Jahren und da war das so, dass ich in einer Gemeinde ganz bei uns in der Nähe, wo wir gewohnt haben, den Gottesdienst oder die Predigt hatte und der Leiter rief dann an, so ungefähr 15 Minuten bevor es losgehen sollte, weil er wusste, dass ich meistens eher früher da bin und dann fragte, ob ich noch komme. Und ich dachte, wieso? Und plötzlich geht es mir durch den Kopf. Es war auch gerade an dem Sonntag, wo von Samstag auf Sonntag die Uhren umgestellt wurden. Und ich habe das wirklich völlig vergessen. Und zum Glück hat er angerufen. Aber heute Morgen ist es mir nicht passiert. Da habe ich sogar zwei Wecker gestellt, damit ich wirklich sicher bin, dass nichts schief geht. Bevor ich den Predigttext lese, möchte ich euch ein Bild zeigen und euch fragen, ob jemand weiß, wo das sein könnte oder ob jemand schon mal dort war. Es ist in der Schweiz. Es liegt in der Schweiz. Ich selbst war selbst noch nicht dort, aber ich habe gelesen, das ist der geografische Mittelpunkt der Schweiz. Und zwar auf der Elgealb im Kanton Obwalden. Ich war mal ganz in der Nähe und wenn ich gewusst hätte, dass das der geografische Mittelpunkt der Schweiz ist, wäre ich gern dorthin gegangen, aber jetzt habe ich nur das Bild. Und hier noch ein weiteres Foto, wo man ungefähr sieht, wo das liegt. Mal schauen. Ja, genau, hier. Das ist dieser rote Punkt, wo das angedeutet wird, in der Nähe vom Lungern- und Sahnersee. Der geografische Mittelpunkt der Schweiz. Wir haben das vorhin schon gehört bei der Lesung und auch in der Begrüßung. Wir sind ja in der Passionszeit und wir gehen auf Karfreitag und Ostern zu. Und das ist für uns wieder Mittelpunkt. Jesus ist Sieger und lebt. Und wenn ich jetzt das Foto gezeigt habe, der geografische Mittelpunkt der Schweiz, wenn man jetzt fragen würde, was ist denn geistlich der Mittelpunkt der Schweiz? Das wäre interessant, auf der Straße so eine Umfrage zu machen. Ich lese uns jetzt aus der Offenbarung das ganze Kapitel 4 vor, Offenbarung 4. Dieser Abschnitt ist überschrieben, der Thron Gottes im Himmel. Danach schaute ich auf und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir reden hörte, die wie eine Posaune klang, die sagte, steig hier herauf, dann werde ich dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und gleich darauf war ich im Geist. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, hatte das Aussehen wie der Stein Jaspis und Karneol. Und ein Regenbogen war rings um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Um den Thron herum waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, bekleidet mit weißen Kleidern. Und sie hatten auf ihren Köpfen goldene Siegeskränze. Und vom Thron gingen Blitze, Donner und Stimmen aus. Und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Vor dem Thron war ein gläsernes Meer wie Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier Tiere, voller Augen vorn und hinten. Das erste Tier war wie ein Löwe, das zweite Tier war wie ein Kalb. Das dritte Tier hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte Tier war wie ein fliegender Adler. Und jedes der vier Tiere hatte sechs Flügel. Sie waren ringsherum und innen voller Augen und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sagten, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und wenn die Tiere dem Preis, Ehre und Dank gaben, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt. Und beten den an, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, legen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagen: Herr, du bist würdig, Preis, Ehre und Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Keine Sorge, die Predigt wird nicht so lang gehen. Wenn man den Text so liest, könnte man meinen, dass da steckt so viel drin, wo teilweise Dinge auch gesagt werden, die wir vielleicht nicht verstehen. Aber mir geht es vor allem um diese Aussage in dem Text: Gott sitzt auf dem Thron und er regiert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen oder euch gehen würde. Stellt euch vor, Sie oder du wärst die mächtigste Person auf dieser Erde. Was würde das in dir auslösen? Die mächtigste Person, die mächtigste Frau, der mächtigste Mann auf dieser Erde. Was würde das auslösen? Ich habe mich das auch schon gefragt und ich habe überlegt, könnte ich da noch ruhig schlafen? Die vielen Entscheidungen, die man treffen müsste, die Verantwortung, die man hätte und. Da habe ich mich gefragt, könnte ich dann ruhig schlafen? Hier in dem Text steht, Gott sitzt auf dem Thron und Gott läuft nicht hektisch hin und her oder ist in Unruhe oder wirkt gestresst. Und in der ganzen Offenbarung, ich habe dann die Offenbarung mal durchgelesen und habe nur gezählt, wie oft der Begriff Thron vorkommt. Und dann habe ich gezählt, 46 Mal wird in der Offenbarung der Begriff Thron erwähnt. Und in den meisten Fällen geht es um den Thron Gottes, mit wenigen Ausnahmen, wo in den Sendschreiben einmal auch vom Thron des Satans die Rede ist. Ich habe übrigens diese ganzen 46 Stellen mal auf so ein Blatt rausgeschrieben und habe es hinten hingelegt, also für die, die das interessiert, einfach so nur die Bibelstellen, wo der in der Offenbarung, wo der Thron Gottes erwähnt wird. Und hier in der Offenbarung ist Kapitel 4 zu lesen, dass um den Thron Gottes noch 24 Throne, weitere 24 Throne stehen, wo 24 Älteste sitzen. Und in der Offenbarung Kapitel 5 ist dann noch zu lesen, dass auch Engel um den Thron versammelt sind in einer unzählbar großen Schar. Und dann heißt es zum Beispiel in Offenbarung 5, und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist uns vielleicht schon oft so gegangen, wenn wir irgendwo spazieren waren oder wandern waren, irgendwo in der Natur und dann haben wir etwas gesehen, wo uns überwältigt hat, dass wir einfach nur staunen konnten und vielleicht im Stillen gedankt haben. Ich habe das schon oft gemacht, dass ich gesagt habe, danke Herr für diese schöne Landschaft oder für die Natur, dass man einfach überwältigt ist und gar nichts sagen kann oder sagen will, sondern einfach nur staunt über die Schönheit. Und mir kommt es hier so vor bei dieser Beschreibung, bei den Thron Gottes, dass all die Wesen, die Engel, die Ältesten, alles was um den Thron versammelt ist, einfach nur Gott anbeten können und ihn bewundern und staunen, ohne dass sie dazu gezwungen oder aufgefordert werden. Das ist wie die logische Folge. Alles um den Thron herum betet Gott an. Und während sich hier auf dieser Erde oft vieles um den Menschen dreht und kreist, ist das Zentrum im Himmel oder vom ganzen Universum, von allem, was lebt, ist der Thron Gottes so wie die Mitte von allem, das Zentrum von allem. Ich habe ja vorhin gezeigt, der geografische Mittelpunkt der Schweiz, das ist dieser Punkt auf der Alp. Aber wenn man sich so vorstellt, was ist überhaupt die Mitte von all dem, was es gibt? Und dann ist für mich die Antwort, die Mitte ist eben der Thron Gottes. Gott sitzt auf dem Thron und er regiert, er ist das Zentrum. Und hier auf dieser Erde ist oft der Mensch im Mittelpunkt. Oder wenn wir jetzt an Gemeinde denken oder Gottesdienst, manchmal beschäftigt einen so die Frage, ja, welche Lieder sollen wir singen? Sollen sie deutsch, sollen sie englisch sein? Ist die Predigt zu lang, ist sie zu kurz? Oder früher hatten wir Chöre, warum haben wir keine Chöre mehr? Und all diese Fragen, Diskussionen und irgendwie hat man den Eindruck, auch in der Gemeinde dreht sich vieles um den Menschen. Der Mensch steht im Mittelpunkt und nicht Gott. Es ist ein Kreis um den Menschen. Aber wenn man hier die Offenbarung liest, Kapitel 4, da wird deutlich, da geht es überhaupt nicht um den Menschen. Es geht auch nicht um die Engel, es geht auch nicht um die Ältesten, sondern Gott. Gott ist der Mittelpunkt. Er ist das Zentrum von allem. Im 17. Jahrhundert lebte in England ein Staatsmann, also der englische Staatsmann Oliver Cromwell, und der hatte einen Sekretär und er schickte diesen Sekretär nach Europa. Er sollte für ihn wichtige Geschäfte erledigen und er übernachtete in einer Hafenstadt und hatte einen Diener mit dabei. Und die beiden haben zusammen im gleichen Raum geschlafen. Und der Sekretär, der wälzte sich hin und her und fand einfach keine Ruhe, er konnte nicht schlafen. Und irgendwann in der Nacht weckte er seinen Diener und dieser Diener schlief tief und fest und ruhig. Und dann weckte der Sekretär seinen Diener und fragte ihn, wie kannst du so ruhig schlafen? Und dann fragte der Diener, aber warum können Sie nicht ruhig schlafen? Und dann sagte der Sekretär, ich fürchte, dass etwas auf dieser Reise schief gehen wird. Und das lässt mir einfach keine Ruhe. Mein Herr, sagte dann der Diener, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, sagte der Sekretär. Und er fragte, hat Gott die Welt regiert, bevor Sie geboren wurden? Ganz gewiss, meinte der Sekretär. Und wird er die Welt regieren, wenn Sie gestorben sind? Fragte der Diener. Sicher wird er das, entgegnete der Sekretär. Dann, mein Herr, lassen Sie ihn doch auch die Gegenwart regieren. In wenigen Minuten sind beide eingeschlafen, sowohl der Diener als auch der Sekretär, und sie hatten eine ruhige Nacht. Diese Geschichte zeigt oder hat für mich eine tiefe Bedeutung. Der Diener konnte ruhig schlafen, weil er wusste, Gott ist auf dem Plan. Gott regiert. Und mein Leben ist in seiner Hand. Und wenn mein Leben in seiner Hand ist, warum sollte ich nicht ruhig schlafen können? Und bei diesem Text, Offenbarung 4, Gott, wenn Gott das Zentrum ist von allem, wenn er regiert, wenn er auf dem Thron sitzt und wenn mein Leben in seiner Hand ist, warum sollte ich da nicht ruhig schlafen können? Ich weiß, es ist jetzt so theoretisch dahergesagt, aber in der Praxis merke ich auch bei mir selber, ist das gar nicht so einfach, obwohl ich das weiß. Wir hatten vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob ich unsere Automarke sagen soll, wir hatten einen Dacia und nach einer gewissen Zeit hörte ich so ein Geräusch, das mir komisch vorkam und dann habe ich das in die Werkstatt gebracht. Ich habe erst gedacht, der Auspuff ist ein bisschen locker, der müsste befestigt werden. Dann hat uns aber die Werkstatt nach einiger Zeit angerufen und gesagt, nein, die Steuerkette ist kaputt. Und die Reparatur wäre sehr teuer geworden und dann lohnte sich das eigentlich gar nicht zu reparieren. Und dann habe ich ungefähr eine Stunde von uns entfernt jemanden gefunden, der hatte so einen Neuwagen, aber er hatte nicht, das ist jetzt alles zu lang, aber er hatte einen Neuwagen, aber er hatte nicht verkaufen können, weil er hatte keine Klimaanlage und ein paar Extras nicht und er wollte ihn günstig weggeben und ich bin mit ihm in Kontakt gekommen. Ich habe gefragt, ja, würdest du uns noch für den Dacia etwas geben? Er meinte, ja, ja, und dann hat er uns einen Betrag gesagt und hat er gesagt, ich müsste aber mit dem Dacia zu ihm fahren. Und jetzt hat mir die Werkstatt, weil ich nachgefragt habe, nicht sagen können, ja, hält die Steuerkette noch oder nicht? Dann hat er gesagt, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und dann bin ich mit unserer Tochter, mit dem Dacia zu diesem Händler gefahren und habe unterwegs immer so gebetet, oh Herr, hilf, dass die Steuerkette hält. Aber ich habe mir so Sorgen gemacht und unsere Tochter, die fragt dann auf der Fahrt, Papa, hast du Stress? Da sage ich, ja, ein wenig. Und dann sagt er, du musst Gott vertrauen. Und dann dachte ich, ja, warum kann ich nicht Gott vertrauen in der Situation? Und wir hatten während dem Studium einen Lehrer, der hat uns öfters gewisse Sätze immer wieder gesagt mit einer Betonung, wo ich erst Jahre später gemerkt habe, dass das schon einen Sinn hatte, warum er das gesagt hat. Und eine dieser Aussagen war, wir müssen mit der Wirklichkeit leben, von der wir reden. Er hat gesagt, es besteht die Gefahr, dass man über Gott redet, ohne ihn wirklich zu kennen. Und dann habe ich gemerkt, das stimmt. Und ich habe mich für mich selber gefragt, kenne ich Gott wirklich? Offenbarung 4 sagt, Gott sitzt auf dem Thron, er regiert, er ist das Zentrum, er ist die Mitte. Und wenn Gott regiert und die Mitte und das Zentrum ist und mein Leben in seiner Hand ist, dann sollte ich doch viel ruhiger und gelassener und Sorgen, nicht sorgenvoller, sondern mit weniger Sorgen durch das Leben gehen. Aber ich merke, ich muss das immer wieder lernen. Gott hat das letzte Wort, er regiert, er ist die Mitte. Und als Johannes hier auf der Insel Patmos war und das gesehen hat, da war Johannes ja nicht, Patmos war ja damals keine Ferieninsel. Johannes war in der Verbannung. Und er hat wahrscheinlich schon ein fortgeschrittenes Alter gehabt, er musste Schwerstarbeit leisten, das war für ihn eine Qual, eine Folter. Und dann sieht Johannes, während er dort auf der Verbannung ist, dass Gott auf dem Thron sitzt und regiert. Und während es in der Welt drunter und drüber geht, während Christenverfolgung herrscht, während auf der Erde ein grausamer Herrscher an der Macht ist, sieht Johannes, dass Gott auf dem Thron sitzt und regiert. Und er sieht, dass Gott nicht überhastet oder nervös ist, dass auch die Ältesten nicht überhastet oder nervös sind, nicht in Hektik oder in Unruhe. Und Johannes sieht das. Und Johannes stellt sich nicht die Frage, Gott, warum muss ich hier in der Verbannung sein, während du da oben auf dem Thron sitzt und regierst? Und auch als Jesus mit seinen Jüngern auf dieser Erde unterwegs war, fällt auch Folgendes auf, dass die Gegenwart von Jesus für die Jünger ja nicht eine Anstrengung war. Jesus hat seine Jünger nicht gestresst oder gedrängt oder sonst etwas gemacht, sondern die Gegenwart von Jesus war für die Jünger nicht anstrengend. Und Gott sitzt auf dem Thron und regiert und stresst seine Gefolgschaft nicht. Und es kam schon manchmal auch der Vorwurf, oder nicht nur manchmal, sondern ganz oft, dass Menschen sagen, wenn Gott die Erde erschaffen hat und wenn er der Herr ist über allem, dann hat man manchmal den Eindruck, als wäre ihm irgendwann alles außer Kontrolle geraten. Und jetzt plätschert alles so dahin und man weiß nicht so recht, wo es hinkommt. Aber für mich sagt dieser Text aus, dass Gott immer noch auf dem Plan ist. Dass ihm nichts außer Kontrolle geraten ist, dass er regiert. Und trotzdem bleibt diese Spannung, Johannes ist auf der Insel in der Verbannung. Und wir würden vielleicht denken, aber Moment mal, da stimmt etwas nicht. Johannes, das war doch der Lieblingsjünger von Jesus. Und der sitzt jetzt quasi im Gefängnis oder leidet. Und Gott sitzt auf dem Thron und regiert und hat alle Macht. Und jetzt könnte man meinen, wenn Gott ja so viel Macht hat, dann müsste er doch irgendwas tun, um diesen Johannes da rauszuholen aus dieser Situation. Oder ihn irgendwo anders hin zu transferieren oder beamen oder wie man dem sagen will, dass Johannes nicht mehr leiden muss. Und ich habe auch schon für mich manchmal gedacht, wenn ich jetzt die mächtigste Person auf dieser Erde wäre und ich hätte einen Freund, der zu Unrecht vielleicht im Gefängnis sitzt, dann wäre es doch die logische Folge, dass ich alle Hebel in Bewegung setzt, dass dieser Freund freikommt. Und deswegen habe ich mich hier schon gefragt bei diesem Text, wenn Gott ja so viel Macht hat und daran besteht ja kein Zweifel, warum muss Johannes leiden? Oder wenn wir die letzten 2 Jahre zurückdenken mit diesem Corona, auch Christen sind davon betroffen gewesen und hatten Angst und Sorge um ihre Arbeitsplätze, um ihre Gesundheit oder jetzt auch aktuell die Situation mit dem Krieg in der Ukraine, wo viele Menschen sich die Frage stellen, oder hoffen, dass kein dritter Weltkrieg ausbricht. Oder Gott regiert und sitzt auf dem Thron und weltweit gibt es über 250 oder man sagt schon sogar noch mehr, über 250 Millionen Christen, die weltweit verfolgt werden. Und wie passt das jetzt zusammen, dass Gott auf dem Thron sitzt und regiert und alle Macht hat, aber auf dieser Erde so viele seiner Anhänger und Nachfolger leiden? Oder Stephanus wurde gesteinigt. Oder Paulus macht eine Auflistung im 2. Korintherbrief, was er alles durchlitten hat, Hunger und Durst und Verfolgung und Steinigung und so weiter. Und ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von der Joni Eriksson, das ist eine Frau, die hat als junges Mädchen, als Jugendliche einen Sprung ins Wasser gemacht und sitzt seitdem im Rollstuhl. Und das Buch hat den Titel Sehnsucht nach Heilung. Und in dem Buch kommt so diese Spannung zum Ausdruck, auf der einen Seite an einen Gott zu glauben, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und gleichzeitig sagt sie, erlebt sie so viel chronische Schmerzen und so viele Gebete um Heilung, die angeblich nicht erhört wurden. Und das ist so diese Spannung. Und ich habe schon oft so gebetet und gesagt im Gebet, Herr, ich verstehe dich manchmal nicht, aber ich vertraue dir, dass du keine Fehler machst, dass du es gut hinausführst. Und für mich hat dieser Text, die Offenbarung 4 hier, etwas sehr Tröstendes. Gott regiert. Und er hat das letzte Wort. Egal wer auf dieser Welt meint, das Sagen zu haben oder auch nicht. Gott regiert, er hat das letzte Wort. Und was auch tröstlich ist, wenn man die ganze Offenbarung durchliest, angeblich hat der Billy Graham, also der Evangelist, der vor, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren verstorben ist, ein Interview gehabt mit einem Reporter und der Billy Graham war schon im hohen, fortgeschrittenen Alter und es ging ihm gesundheitlich auch nicht mehr so gut und seine Frau war verstorben und jetzt hat dieser Reporter den Billy Graham gefragt, ob er sich sicher sein kann, dass es alles stimmt, was hier in der Bibel steht und so weiter und über all das, was er gepredigt hat. Und der Billy Graham hat sehr schnell gemerkt, auf was der Reporter hinaus wollte. Er wollte ihn eigentlich verunsichern. Kann man sich wirklich auf das verlassen? Und dann hat Billy Graham in seinem hohen Alter diesen Reporter so angeschaut mit seinem durchdringenden Blick und hat gesagt, junger Mann, ich habe die ganze Bibel durchgelesen, vom Anfang bis zum Ende und ich kann Ihnen eins versichern. Das Ende kommt gut. Das Ende kommt gut. Wenn wir die Bibel lesen und speziell auch die Offenbarung, das letzte Buch, dann ist das ja nicht so, wenn zwei Fußballmannschaften spielen, dann weiß man ja nicht, wer wird gewinnen. Gibt es vielleicht ein Unentschieden, gewinnt die oder jene Mannschaft, das weiß man nicht. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, Jesus ist Sieger und lebt. Er hat gesiegt, er ist auferstanden. Er ist Sieger über Sünde, über Tod und Teufel. Das heißt, wir kennen den Ausgang. Jesus ist Sieger und lebt. Wir kennen den Ausgang. Es ist nicht etwas Ungewisses, dass wir vielleicht denken müssen, oh, vielleicht siegt doch der Teufel oder wie geht das aus? Nein, Jesus ist Sieger und lebt. Und er sitzt auf dem Thron und er regiert. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja in der Offenbarung nur die Begriffe oder die Wörter gezählt, wie oft der Begriff Thron vorkommt und ich habe ja gesagt 46 Mal mit einer wenigen Ausnahme, wo es um den Thron des Satans geht und dann habe ich mich gefragt, warum kommt in der Offenbarung so oft der Begriff Thron vor? Und ein Grund für mich, wenn man die Offenbarung liest, kommen ja diese Stellen mit dem Buch, mit den 7 Siegeln, wo jedes Mal, wenn ein Siegel geöffnet wird, dann passiert etwas auf dieser Erde oder oft passiert etwas auf dieser Erde, was ganz schrecklich ist oder dann ist von 7 Posaunen die Rede, die geblasen werden und jedes Mal, wenn eine Posaune geblasen wird, dann passiert wieder auch auf dieser Erde wieder etwas oder da ist von den 7 Zornesschalen die Rede und jedes Mal, wenn eine Zornesschale ausgegossen wird, passiert auch wieder etwas. Wenn man das nur das liest, da kann einem Angst und Bange werden. Und dann fragt man sich, was kommt noch alles? Und werden wir das überhaupt aushalten? Da ist die Rede von Hungersnöten, von Inflation, von Kriegen, von Erdbeben und so weiter, von Hagel, von Feuer. Es wird noch viel, viel schlimmer werden. Und manche lesen die Offenbarung ja auch so und sagen sich, also das ist ein Buch, das verstehe ich nicht und ich verstehe auch viele Stellen nicht. Und manche lesen das mit so einer gewissen Angst, was kommen wird. Aber für mich ist die Offenbarung ein sehr ermutigendes Buch. Eben genau auch wegen dem vierten Kapitel, weil es heißt, Gott sitzt auf dem Thron, er regiert, er ist die Mitte, er ist das Zentrum, er hat alles in der Hand und ihm entgleitet nichts. Er hat das letzte Wort. Und ich habe auch noch nie ein Buch gelesen, es gibt ja so Endzeitbücher und ein Evangelist sagte einmal, er ärgert sich über diese Endzeitbücher. Und dann sagt er, ich warte nicht auf den Weltuntergang, ich warte, dass Jesus wiederkommt. Und das ist eine ganz andere Perspektive. Wir warten nicht auf den Weltuntergang, wir warten, dass Jesus wiederkommt. Und es gibt in der Offenbarung eine Stelle im Kapitel 7, Vers 15, da heißt es, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und dann zwei Verse weiter. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Offenbarung 7, Vers 17. Ich lese noch einmal. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Gott sitzt auf dem Thron, aber nicht wie ein Diktator, der seine Untergebenen quengelt oder quält oder ich weiß nicht was macht, sondern hier heißt es, von dem Lamm, das weidet, also weiden heißt ja für sie, gut für sie sorgen, und sie leitet zu Quellen lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es ist so, als würde Gott sagen, Tränen abwischen, das ist Chefsache. Da beauftrage ich keinen Engel, auch nicht einen der Ältesten, die um den Thron sitzen, sondern Gott selbst macht sich das zur Aufgabe und sagt, ich wische die Tränen ab. Gott selbst. Stellen Sie sich das einmal vor. Ich habe mir das auch schon vorgestellt, wenn ich weine oder wenn ich traurig bin, als würde Gott selbst kommen und die Tränen abwischen. Und da wird deutlich, dass Gottes Reich ein Reich ist, ganz anders als die Reiche dieser Welt. Und wenn man an die Weltherrscher denkt, die wir vielleicht so kennen, auch mit Namen, und sich überlegt oder sich vorstellt, wie die regieren, und wenn man dann diesen Text liest, das ist etwas so Tröstliches, so Ermutigendes. Und ich freue mich auf dieses Reich. Auch wenn ich an Offenbarung 21 denke, wo es heißt, von diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde, wo es kein Leid mehr geben wird, kein Geschrei, kein Schmerz. Und auch da heißt es, und Gott wird alle Tränen abwischen. Ein ewiges Friedensreich. Ein Reich, wo es, wie es im Text heißt, keine Krankheit mehr geben wird, kein Schmerz, kein Krieg, kein Terror, keine Katastrophen, nichts mehr. Und auf das gehen wir zu. Und so wie es ja Billy Graham gesagt hat, das Ende kommt gut. Das steht hundertprozentig fest. Daran gibt es nichts zu rütteln. Da kann man denken und glauben, was man will, aber das kommt. Gottes ewiges Reich. Alles, was ich jetzt gesagt habe, ist so theoretisch, weil wir leben auf dieser Erde. Der Thron Gottes ist etwas, man kann das lesen und sich vorstellen, aber wir leben auch auf dieser Erde. Und ich war vor circa 30 Jahren als Teilnehmer auf einer Jugendfreizeit und wir sind dann von Kiel, also in Deutschland, mit einem Segelschiff losgesegelt und wollten auf eine dänische Insel nach Samsø segeln. So ganz gemütlich, 2 Wochen und dann gemütlich wieder zurücksegeln. Und dann, als wir auf dieser Insel waren, auf dieser Insel Samsø, hat der Kapitän gesagt, die Aussichten sind sehr gut, dass wir guten Wind haben, wir könnten sogar noch nach Göteborg segeln. Jetzt hätte ich das auf der Karte euch zeigen sollen. Und dann hat er gefragt, ob wir Interesse hätten, dass wir noch nach Göteborg segeln. Und wir sagten, ja, das würde uns gefallen. Und dann mussten wir morgens sehr früh auslaufen in Samse. Und schon beim Auslaufen war das Problem, dass der Wind so stark war, dass wir mit Mühe und Not aus dem Hafen herauskamen. Und dann habe ich etwas erlebt, wo ich noch nie erlebt habe. Wir sind wirklich in einen richtigen Sturm geraten. Also ich habe null Ahnung vom Segeln, wir waren ja nur als Teilnehmer auf diesem Schiff. Und dann waren wir in einem richtigen Sturm und das war keine christliche Jugendfreizeit, ich war der einzige Christ auf diesem Segelschiff. Wir waren ungefähr 20 Teilnehmer und wir saßen dort, wir mussten unsere Schwimmwesten anziehen, wir mussten uns festhalten. Und das hat wirklich dermaßen geschwankt, einige hatten Panik, viele haben erbrochen. Und dann saßen wir dort. Und ich habe mich immer gefragt, was passiert, wenn das Schiff umkippt. Es hat zwar schon so eine Art Rettungsinsel gehabt, die man aufblasen konnte, aber es war wirklich so heftig, wie ich das so noch nie erlebt habe. Und dann habe ich mich immer gefragt, ist das jetzt eine bedrohliche Situation oder nicht? Und dann habe ich immer in das Gesicht des Kapitäns geschaut. Und ich merkte an seinem Blick, er wirkte nicht gestresst oder unruhig oder ängstlich. Und dann habe ich gedacht an seinen Blick, wenn er schon so ruhig sein kann, kann es ja nicht so gefährlich sein. Und gut, ich habe innerlich auch gebetet, aber das hat mir geholfen, dieser Blick des Kapitäns zu wissen, wenn er schon so ruhig ist, dann kann es ja nicht so bedrohlich sein. Und wenn wir jetzt auf dieser Erde leben und bei all dem, was passiert auf dieser Erde, auch bei dem, was wir nicht wissen, was noch kommt, bei dem, ja, wo wir auch nicht wissen, was kommt, kann uns vielleicht helfen. Jesus ist für mich wie der Kapitän. Und der Blick auf ihn und das Vertrauen zu ihm, immer wieder, jeden Tag aufs Neue, auf ihn schauen. Und auf ihn schauen bedeutet für mich, mit ihm in Verbindung sein, im Gebet, mit ihm reden, aber sein Wort lesen, immer und immer wieder. Und wenn ich merke, dass Jesus so ruhig sein kann, dass das abfärbt auf mich, wenn ich sehe, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist, ich sagte vorhin schon, die Gegenwart von Jesus war für die Jünger nicht anstrengend. Es gibt ja diese Szene, die wir alle kennen, wo Jesus mit seinen Jüngern in einem Boot auf dem See ist und dann kommt ein Sturm auf und Jesus schläft. Und die Jünger müssen ihn wecken, weil sie Angst haben, sie kommen um. Dann habe ich auch gedacht, wie kann Jesus in so einer Situation schlafen? Das ist doch eigentlich menschlich gar nicht normal. Aber auch da wird wieder deutlich, Jesus ist nicht einfach irgendein Jünger gewesen oder ein Fischer, er ist der Sohn Gottes und Gott selbst. Und dann hat Jesus den Sturm gestillt. Und ich wünsche uns auch so für die Stürme unseres Lebens immer dieser Blick auf Jesus, auf ihn schauen, ihm vertrauen. Und ich mache das jeden Tag, dass ich mir immer wieder vor mir her sage, Jesus ist Sieger und lebt. Immer wieder, Jesus ist Sieger und lebt. Egal was für Umstände da sind, Jesus ist Sieger und lebt. Und er hat gesiegt. Und daran gibt es nichts zu rütteln. Jesus ist Sieger und lebt. Und dass ich mir das immer und immer wieder sage. Und wenn irgendwas kommt, wo ich merke, das habe ich als Mensch jetzt nicht im Griff, auch dass ich da sage, Jesus ist Sieger und lebt. Er sitzt auf dem Thron, er regiert, ihm entgleitet nichts. Und wie ich vorhin schon sagte, das Ende kommt gut. Das Ende kommt gut. Und das wünsche ich auch euch, nicht nur für heute, sondern für die Zukunft immer wieder, diese Gewissheit und dieses Wissen, Jesus ist Sieger und lebt. Er sitzt auf dem Thron, er regiert, er hat das letzte Wort. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, danke dafür, dass dieser Text oder dieses Bild vom Thron nicht einfach nur eine menschliche Erfindung ist oder Gedanken von Menschen, sondern dass es eine Tatsache ist, eine Realität, dass du auf dem Thron bist und regierst, dass du das letzte Wort hast, dass du alles in deiner Hand hast, dass dir nichts entgleitet. Und in deinem, und du sagst es auch selber, dass wir in deiner Hand sind und in der Hand des Vaters, dass uns niemand aus dieser Hand rauben kann. Und wir beten für die Verantwortlichen, für die Regierenden in dieser Welt, dass sie das auch erkennen. Dass nicht sie die Mächtigsten sind auf dieser Erde, sondern dass du über allem stehst. Und dass sie dich erkennen können, dass sie sich dir beugen und auch erkennen, dass sie einmal vor dir stehen müssen und auch Rechenschaft ablegen über das, was sie machen. Danke, Jesus, dass du gesiegt hast am Kreuz. Danke, dass du auferstanden bist, dass du auch den Tod besiegt hast. Und danke, dass du wiederkommen wirst. Danke, Herr. Amen. Ich habe gesagt, ich habe ja diese Blätter, die liegen hinten aus. Also wer will, darf sich gern eins mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören.